Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein kluger Mensch hat einmal gesagt, es ist einfacher, eine Religion der Gewohnheit als eine Religion des Herzens zu haben. Tatsächlich ist das so, aber Gott wünscht sich von uns, dass wir stets mit dem Herzen dabei sind. Genau das ist zurzeit auch unser Thema in der Sendereihe Durch die Bibel. Im Mittelpunkt steht das 7. Kapitel des alttestamentlichen Buches Sacharja. Und passend zum Thema wünsche ich Ihnen, dass Sie sich von Herzen auf Gottes Wort und auf die Auslegung dazu freuen. Denn Gott möchte durch die 2500 Jahre alten Worte des Propheten Sacharja sehr aktuell auch in Ihr Leben und Ihre Situation hinein zu Ihnen sprechen. In den beiden letzten Sendungen zum 7. Kapitel des Sacharja-Buches haben wir festgestellt, dass Traditionen durchaus nützlich und wichtig sein können. Wenn sie jedoch als tote Rituale gepflegt werden und wenn das Herz nicht dabei ist, dann können sie auch zum Hindernis werden. Ja, sie können uns daran hindern, Gott zu begegnen. Gott ist es viel wichtiger, wie wir etwas tun, als was wir tun. Er will, dass unser Herz auf ihn ausgerichtet ist und dass das, was wir tun, wirklich für ihn, also aus Liebe und Hingabe geschieht. Egal, ob es sich um den Besuch eines Gottesdienstes, um die Feier des Abendmahls, um die Taufe oder um eine diakonische Tätigkeit handelt. Sacharja hat die Menschen seiner Zeit daran erinnert, dass ihre Vorfahren ihre Religion routinemäßig gelebt haben und nicht wirklich auf Gottes Wort gehört und ihm nicht von Herzen gehorcht haben. Nicht die feindlichen Mächte, nicht der Einfall der Babylonier ins Land, sondern allein diese Haltung des Volkes war der Grund dafür gewesen, dass der Tempel in Jerusalem letztendlich zerstört wurde. Die ach so frommen Rituale und Verhaltensweisen waren für die Israeliten nur ein Teil ihres Lebens gewesen, nicht die Mitte, die alles ausfüllte. So konnten sie zum Tempel gehen und fromm ihre Gebete und Opfer darbringen, doch danach den Tempel wieder verlassen und im Alltag Gott ungehorsam sein, seine Gebote übertreten, Götzen anbeten und ihre Nächsten benachteiligen. Diesen Widerspruch zwischen Bekenntnis und Verhalten hat Gott zwar eine Zeit lang ausgehalten, doch hat er immer wieder seine Propheten gesandt, um die Menschen zur Umkehr zu rufen und Gericht anzukündigen für den Fall, dass das Volk sein Verhalten nicht ändern würde. Doch eines Tages nach vielen Vorwarnungen hat Gott seine Ankündigungen wahrgemacht und seinen Schutz vom Volk Israel abgezogen, sodass feindliche Armeen eindringen und das Land zerstören und die Menschen gefangen nehmen konnten. Damit sich dies nicht wiederholt, möchte Gott durch seinen Propheten Sacharja zeigen, was der Grund für diese Katastrophen war. Und so setzt Sacharja in Kapitel 7 in den Versen 8 bis 10 diesen Gedankengang fort. Dort wird berichtet: Und des Herrn Wort geschah zu Sacharja, dass der Herr Zebaoth sprach: Richtet recht, und ein jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit. Und tut nicht Unrecht den Witwen, Waisen, Fremdlingen und Armen, und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Mit der Formulierung »Und des Herrn Wort geschah« macht Sacharja deutlich, dass er nicht seine eigene Meinung und seine persönlichen Gedanken weitergibt, sondern das, was Gott euch zu sagen hat. Sacharja ist nur der Überbringer dessen, was Gott hier sagt. Es sind nicht seine eigenen Worte und Gedanken. Immer wieder hatte Gott das Volk durch die Propheten dazu aufgerufen, Gerechtigkeit zu üben. Doch vor allem die Oberen des Volkes hatten das immer wieder mal ignoriert. Dabei hatte Gott ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er ein Herz hat für die Anliegen der Armen und Schwachen und Benachteiligten. Bereits im 2. Buch Mose heißt es: Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. Wirst du sie bedrücken und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören. Dann wird mein Zorn entbrennen, dass ich euch mit dem Schwert töte und eure Frauen zu Witwen und eure Kinder zu Waisen werden. Auch im 5. Buch Mose geht es um Gottes Herzensanliegen, dass arme und benachteiligte Menschen freundlich behandelt werden. Dort heißt es: Der Herr, euer Gott, schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhangen und bei seinem Namen schwören. Er ist dein Ruhm und dein Gott, der bei dir solche großen und schrecklichen Dinge getan hat, die deine Augen gesehen haben. Deine Väter zogen hinab nach Ägypten mit 70 Seelen, aber nun hat dich der Herr, dein Gott, zahlreich gemacht wie die Sterne am Himmel. Soweit dieses Zitat aus dem 5. Buch Mose. Interessant ist, dass Gott diese Anweisung, sich um die Armen und Waisen und Witwen zu kümmern, zweifach begründet. Einmal mit der Beziehung zu Gott und dass es den wahren Gottesdienst ausdrückt. Zweitens mit der selbsterfahrenen Güte, die den Israeliten von Gott zuteil geworden ist. Diese zwei Gründe haben alle Berechtigung, die Menschen zum Erbarmen und zur Fürsorge gegenüber Armen und Schwachen und Benachteiligten zu motivieren. Immer wieder haben die Propheten die falsche Einstellung bei den Menschen aus dem Volk Israel angemahnt. Besonders Amos hat hier sehr deutlich den Finger in die Wunde gelegt, besonders bei den Oberen des Volkes. Bei Amos lesen wir zum Beispiel: So spricht der Herr, um 3, ja um 4 Frevel willen derer von Israel will ich sie nicht schonen, weil sie die Unschuldigen für Geld und die Armen für ein paar Schuhe verkaufen. Sie treten den Kopf der Armen in den Staub und drängen die Elenden vom Wege. Sohn und Vater gehen zu demselben Mädchen, um meinen heiligen Namen zu entheiligen. Und bei allen Altären schlemmen sie auf den gepfändeten Kleidern und trinken Wein vom Gelde der Bestraften im Hause ihres Gottes. Einige Kapitel danach heißt es im Buch Amos: So spricht der Herr zum Hause Israel. Darum, weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt von ihnen hohe Abgaben an Korn, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Quadersteinen gebaut habt, und den Wein nicht trinken, den ihr in den feinen Weinbergen gepflanzt habt. Denn ich kenne eure Freveltaten, die so viel sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Armen im Tor unterdrückt. Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Liebe Hörer, gerade beim Umgang mit Armen und Schwachen wird deutlich, wie lebendig der Glaube ist oder ob er sich bloß in Traditionen erschöpft. Die Gefahr der Tradition liegt doch darin, dass sie sich leicht in Traditionalismus verwandeln kann, dass man sich zwar an Äußerlichkeiten festhält, aber längst aufgehört hat, Gott im Alltag mit dem Herzen zu ehren, dass man zwar an einer religiösen Veranstaltung teilnimmt, aber dabei keine geistlichen Erfahrungen mehr macht, geschweige denn eine Begegnung mit dem lebendigen Gott erlebt. Doch nur solche Begegnungen geben die Motivation und die Kraft für herzliche und aufrichtige Begegnungen mit anderen Menschen, die möglicherweise unsere Hilfe benötigen. Nur wessen Herz in der Begegnung mit Gott entfacht wurde, der kann auch im Alltag für andere Menschen brennen. Dieser Zusammenhang ist schon in der Formulierung der 10 Gebote angelegt. Hier ist es hilfreich, einmal den 2. Teil der 10 Gebote anzusehen. Die ersten 4 Gebote, je nach Zählweise, beziehen sich ja auf die Beziehung zu Gott. Das 5. Gebot betrachte ich als eine Brücke zu den anschließenden Geboten. In ihm geht es um die Beziehung zu den Eltern. Wenn wir die Eltern ehren, ehren wir damit auch Gott, der sie als Autorität in unser Leben gesetzt hat. Es gibt sogar eine Periode im Leben eines Kindes, in der es zu Mama und Papa hochschaut, als wären sie Götter. Gott identifiziert sich mit ihrer Rolle als Vorbilder der Kinder. Aus diesem Grund werden die Kinder nicht nur aufgefordert, ihre Eltern zu lieben, sondern ihnen auch zu gehorchen. Sie sollen dadurch lernen, auch zunehmend Jesus zu lieben und zu gehorchen. In den letzten 5 Geboten geht es dann um unser Verhalten gegenüber unseren Nächsten. Zitat: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Diese Gebote haben sehr viel mit unserem ganz persönlichen Leben zu tun. Und sie sind die Grundlage für die Worte, die Sacharja an das Volk Israel weitergibt. Im Grunde genommen erfindet er hier nichts Neues, sondern erinnert einfach nur an das, was Gott schon einmal, ja, vielfach gesagt hat. Bei Sacharja klingt das in Kapitel 7, Vers 9 zum Beispiel so: Der Herr Zebaoth sprach, richtet Recht. In den 10 Geboten heißt es, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Anderes Beispiel: Ein jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit, lesen wir bei Sacharja. Und in den 10 Geboten heißt es, du sollst nicht stehlen, nicht lügen, nicht begehren. Liebe Hörer, Sie merken schon, das alles ist keine Theorie, sondern hat sehr viel mit unserem Leben zu tun. In Vers 10 unseres Textes aus Sacharja heißt es schließlich, und es denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Hier wird sogar unsere Einstellung des Herzens angesprochen. Auch Jesus hat das betont. Nicht erst die Tat gegen meinen Nächsten kann zur Sünde werden, sondern auch schon meine Gedanken. Im Markus-Evangelium Kapitel 7 lesen wir, und Jesus sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken: Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. In Bezug auf Ehebruch sagt Jesus sogar, dass er schon im Herzen beginnt, nicht erst im Vollzug. Im Matthäusevangelium wird Jesus mit den Worten zitiert: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Lassen Sie es mich einmal so ausdrücken: All das kann geschehen, wenn man lediglich am Sonntag einen Gottesdienst mitfeiert und den ganz alltäglichen Gottesdienst außer Acht lässt. Auch den Israeliten wirft Gott durch Sacharja vor, dass sie zwar am Sabbat ein Ritual vollzogen haben, aber ihm am Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag nicht begegnet sind. Stattdessen haben sie am Freitagabend, wenn der Sabbat begann, ihre Vorbereitungen zu einem Ritual gemacht. Sie haben, weil es damals üblich war, ihre Trauer über die Zerstörung Jerusalems durch Weinen und Klagen ausgedrückt und ihre Opfer dargebracht. Doch ihr Herz war nicht dabei, weder im Ritual am Feiertag noch im Alltag in der Begegnung mit anderen Menschen. Deshalb drückt der Prophet Maleachi Gottes Abscheu über diese Verhaltensweise sehr drastisch aus. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen und Weinen und Seufzen, aber er mag das Opfer nicht mehr ansehen, noch etwas Angenehmes von euren Händen empfangen. Leider war die Bereitschaft der Israeliten, auf Gottes Worte zu hören, auch in dieser Hinsicht nie besonders ausgeprägt. In unserem Bibeltext aus dem Sacharja-Buch, Kapitel 7, lesen wir in Vers 11, wie sich Gott über ihre Vorfahren beklagt. Aber sie wollten nicht aufmerken und kehrten mir den Rücken zu und verstockten ihre Ohren, um nicht zu hören. Damals, als Gott die Menschen warnen und korrigieren wollte, hatten sie nicht auf ihn gehört. Dasselbe Phänomen beobachten wir auch heute. Viele Menschen wenden Gott ihren Rücken zu. Diese Redewendung, den Rücken zukehren, erinnert mich an die Zeit, als ich ein Schüler war und in die 5. Klasse ging. Damals fand in unserer Schule eine Veranstaltung statt, zu der auch die Eltern eingeladen waren. Ich saß mit meinen Kameraden in einer der vorderen Reihen. Dabei hatte ich nur Unsinn im Kopf und trieb zusammen mit meinen Freunden irgendeinen Unfug, bis mein Vater sich nach vorne beugte und mir warnend auf die Schulter klopfte. Doch ich habe mich trotzig weggedreht und meine Schulter abgewendet. Daraufhin stand mein Vater ruhig auf, kam nach vorne, nahm mich bei der Hand und führte mich aus dem Raum. Dort sagte er zu mir: »Mein Sohn, was du da eben gemacht hast, das wird spürbare Konsequenzen haben. Das Schlimme ist nicht, dass du die ganze Zeit Unsinn machst, sondern ich bin von dir enttäuscht, dass du dich von mir abgewandt hast, als ich dir behutsam auf die Schulter klopfte.« Liebe Hörer, diese Sache werde ich gewiss nie vergessen. Ich habe mich auch nie wieder so verhalten, weil ich merkte, wie traurig mein Vater darüber war. Auch Gott sagt zu den Israeliten sinngemäß: »Ich habe eure Vorfahren immer wieder an der Schulter berührt, um sie auf etwas hinzuweisen. Doch sie haben mir einfach ihren Rücken zugekehrt.« Ich denke, auch heute gibt es in unseren Kirchen und Gemeinden viele Menschen, denen Gott so auf die Schulter tippt und ihnen damit sagt: »Warte mal einen Moment, halt ein, mach das nicht, lebe nicht so weiter.« Doch sie drehen ihm den Rücken zu, sie verschließen ihre Ohren, denn sie wollen nicht hören, was Gott ihnen zu sagen hat. Manchmal kann uns Gott nur noch in die Wirklichkeit zurückführen, indem er uns etwas Schmerzhaftes zumutet, wie es auch der Beter in Psalm 119 sagt: »Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort.« Manchmal wenden wir uns Gott erst wieder zu, wenn es uns nicht mehr so gut geht, wenn wir die Konsequenzen unseres Handelns erleiden müssen, ja, wenn es weh tut. Wenn wir erkennen, dass alles andere nicht hilft und Gott unsere einzige Hoffnung ist. Deshalb übrigens hat Gott sein Volk Israel in die Gefangenschaft geschickt, damit es schmerzhaft und im Leiden erkennt, dass es sich von seinen Götzen abwenden muss und neu die ganzen Segnungen zu schätzen lernt, die es durch Gottes Gnade genießen durfte. Ich musste einmal bei einem meiner Enkelkinder babysitten. Dabei machte mein Enkel etwas, was er nicht sollte. Er lief in den Garten, dann durch das Blumenbeet und zerstörte in wenigen Augenblicken die neu gepflanzten Kamelien. Ich lief hinterher und sagte zu ihm: »Komm sofort da raus aus dem Blumenbeet.« Doch er antwortete nur: »Nein, Opa, das mache ich nicht.« Stattdessen lief er noch weiter ins Blumenbeet. Vom Rand aus versuchte ich, nach ihm zu greifen, doch er stieß meine Hand zurück. Allerdings war ich größer und stärker, aber durch seinen Widerstand tat er sich weh, als ich ihn zurückzog. So etwas Ähnliches hatte auch das Volk Israel erlebt. Wenn man sich Gott widersetzt, tut es irgendwann weh. Die Israeliten waren wie kleine Kinder, die inzwischen aus Babylon zurückgekehrt waren, wo Gott sie bestraft hatte. Sie waren ja nicht in Babylon gelandet, weil sie von irgendetwas überrascht worden wären. Wie oft hatte Gott ihnen die Hand auf die Schulter gelegt und durch seine Propheten zu ihnen gesprochen. Doch sie verstockten ihre Ohren, um nicht zu hören, wie es in unserem Bibeltext heißt. Sie kehrten ihm den Rücken zu. Sie brachen die Gebote Gottes, die die Beziehung zu ihm betrafen, und wurden so an ihm, an ihrem Gott schuldig. Eine religiöse Tradition oder ein Ritual zu vollziehen, wird nichts Gutes bringen, wenn unser Herz nicht auf Gott ausgerichtet ist. Wenn wir unser Leben nicht an ihn anbinden, hilft es nichts, religiös zu sein. Im Gegenteil, dadurch gehören wir zu jener Gruppe von Menschen, die Jesus Heuchler nennt. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Jesus niemals einen an ihn glaubenden Heuchler genannt hat? So etwas gibt es auch im ganzen Rest der Bibel nicht. Nur diejenigen werden als Heuchler bezeichnet, die so tun, als ob. Diejenigen, die religiös sein wollen, die aber, wie Jesus es ausdrückt, ihren Becher nur äußerlich gewaschen haben. Im Matthäusevangelium wird er mit folgenden Worten zitiert: Wie euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Dasselbe Problem hatte auch das Volk Israel und wurde deshalb auf die 10 Gebote hingewiesen. In unserem Bibeltext wird berichtet, dass die Israeliten vor allem auf jene Gebote hingewiesen wurden, die das zwischenmenschliche Miteinander regeln sollten. Ganz konkret: Wie hatten sie sich im Geschäftsleben verhalten? Wie im Umgang mit den Ausgestoßenen und Benachteiligten in der Gesellschaft? Wie waren sie mit den Menschen in ihrem direkten Umfeld umgegangen und wie mit ihrer Familie? In Vers 12 unseres Bibeltextes, auf den ich erst in der nächsten Sendung näher eingehen werde, heißt es sinngemäß: Bevor die Israeliten ins babylonische Exil geschickt wurden, machten sie ihre Herzen hart wie Diamant. Und das war der Grund dafür gewesen, warum Gott ihre Gebete nicht gehört und auch nicht beantwortet hatte. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus dem Sacharja-Buch, Kapitel 7, die Verse 8 bis 11. Unter anderem geht es dort und in den Versen zuvor um die Frage, welche Traditionen und Rituale sinnvoll sind und fortgeführt werden sollen und welche nicht. Eine Delegation aus Bethel war nach Jerusalem geschickt worden, um diese Frage in Bezug auf bestimmte Fastenzeiten zu klären. Sacharja wiederum nutzte die Gelegenheit, auf das hinzuweisen, was bei den Israeliten vor dem babylonischen Exil falsch gelaufen war. Das Thema an sich wird im Neuen Testament auch von Jakobus aufgegriffen. In seinem Brief schreibt er: Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Also nicht nur am Sonntag findet Gottesdienst statt, sondern und vielleicht sogar vorwiegend im Alltag. Dort, wo ich Menschen begegne, die mich brauchen und die vor allem Gottes Liebe nötig haben, die ich ihnen vermitteln kann. Ich verabschiede mich nun von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.